Wie reagiere ich auf Trotzreaktionen? Also ich habe ein neues Wort gelernt, Reaktanz. Wenn so die Trotzreaktion in uns durchkommt, neben uns, bei uns und das Phantom des trotzigen Jungen dann durchschlägt, dann ist es immer schwierig. Und wir haben, in uns steckt ja der trotzige Junge. Ob in Martin Debes auch ein trotziger Junge steckt, das weiß ich nicht. Frag ihn mal. Hallo Martin Debes.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, unbedingt.
Also der ist da. Der kommt manchmal raus. Das ist ja eigentlich was ganz Natürliches, dass sich erstmal, dass man nicht alles für gegeben hinnimmt, oder?
Ja, also ich kenne sehr gut, wenn man Kritik nicht vertragen kann. Ich kenne auch sehr gut, wenn man Recht haben will, und ich kenne auch sehr gut, wenn man dann ausfällig wird. Insofern habe ich grundhaft als Mensch ein Verständnis für ungenannte Politiker, bisher ungenannte Politiker.
Ja, ich wollte gar nicht auf Bodo Ramelow zu sprechen kommen, aber es geht ja um die Menschen, die sich ungern belehren lassen, die tatsächlich nicht Corona leugnen, aber die skeptisch sind, die auf die Straße gehen, die zweifeln, die sagen, wir müssen drüber reden. Das ist ja alles, es gibt ja nicht schwarz und weiß, es gibt ja nicht die Leugner und die Guten und die Bösen. Es ist ja alles irgendwie, liegen ja viele Grautöne dazwischen. Ist eine schwierige Debatte im Moment, oder?
Ja, wobei, wenn die Frage jetzt so käme zu mir, ich habe es vielleicht falsch verstanden, ich dachte, du willst auf Bodo Ramelow hinaus.
Auch.
Auf die emotionalen Reaktionen, die man so hat, dass man also menschlich so reagiert, dann würde ich schon sagen, da würde ich einen Unterschied machen zu jenen Leuten, die also sagen, das Coronavirus existiert gar nicht so, und wenn, dann ist es auch gar nicht gefährlich. Weil ich glaube, bin ich jetzt persönlich eher rational orientiert, dass ich dann bei solchen Sachen dann versuche, das vernunftgesteuert mir zu erklären und mir möglichst viel Wissen zu akkumulieren, sofern das überhaupt geht, weil man ist ja nie ein Experte. Man muss am Ende des Tages, muss man der Mehrheit oder den Wissenschaftlern glauben, die man für glaubwürdig hält, weil man kann nicht wissen, wie jetzt zum Beispiel Bodo Ramelow gesagt hat, wie viele Menschen nun am Coronavirus sterben oder nur Anführungsstrichen, mit dem Coronavirus sterben. Und wie alt diese Menschen sind, wissen wir im Durchschnitt, aber wir wissen halt eben nicht, wie tödlich das Virus tatsächlich jetzt genau in genauen Zahlen ist. Aber es gibt eben doch Studien und es gibt Aussagen von Pathologen und es gibt internationale Erkenntnisse, die bestimmte Dinge nahelegen und wahrscheinlicher machen lassen als andere. Und da glaube ich schon, sollte sich jeder zumindest erstmal umfassend informieren, bevor er auf die Straße geht, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich auch Freunde und Bekannte, die das tun und mit denen ich auch diskutiere. Und das sind keine schlechten Menschen, das sind auch überhaupt keine dummen Menschen. Und es sind auch, und ich sympathisiere eigentlich ja auch damit, dass man sich nicht einfach alles vorschreiben lässt. Ich meine, das ist ja das, was in der DDR wir am Ende der DDR gelernt haben, dass man sich dagegen auch wehren kann und sollte. Und ich glaube, das habe ich schon mehrfach geschrieben, dass in uns Ostdeutschen immer das noch drinne steckt, diese Erfahrung von 1989 und die Erfahrung davor, und dass wir dann manchmal schiefe Parallelen ziehen. Das glaube ich jedenfalls.
Und dann kommt die Reaktanz, die Trotzreaktion, die ja eigentlich mal was Gutes ist, nicht sofort alles hinzunehmen, aber dann verlaufen ja die Erkenntnis- und Lernkurven so unterschiedlich. Ich finde das Erstaunlichste an dieser Pandemie, wie unterschiedlich, und das hat eben nichts mit Intelligenz zu tun oder mit Auffassungsgabe, sondern ich habe es noch nicht rausgefunden, Erkenntnis- und Lernkurven, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Ist das auch deine Beobachtung?
Naja, ich sag mal so, je länger man sich mit diesen Dingen beschäftigt, und das ist ja immer so im Leben mit ganz vielen Dingen, umso mehr Fragen tauchen auf. Also wenn man zum Beispiel, das Thema Übersterblichkeit zum Beispiel, ich habe heute früh das gelesen vom Bundesamt für Statistik, das ist jetzt, weiß nicht, ob es in den letzten Tagen, glaube ich, veröffentlicht wurden, aber es geht bis Oktober und da wird die Übersterblichkeit gezeigt, ne, in Deutschland. Und die hier lag im Jahresdurchschnitt eigentlich nur sehr gering über der früheren Jahre im Durchschnitt. Ne? Also es gibt zum Beispiel 2018 gab es auch eine höhere Übersterblichkeit und im April war sie 10% höher. Also im April, als tatsächlich diese erste Welle lief. Das heißt also, man kann also zwei Sachen daraus lesen. Das erste, wenn man drauf guckt, kann man sagen, ja, da ist doch gar nichts passiert. Ja, das wäre die erste Perspektive auf die Dinge. Und die zweite Perspektive ist, ja, es ist ja was passiert, zwar im April, und wenn wir nicht gehandelt hätten, dann wäre das alles wie April gewesen oder noch viel schlimmer. Und wir hätten Situationen wie zum Beispiel an manchen Regionen, nicht in allen Regionen, in den USA. Und das sind halt genau diese Perspektiven, die man wählt. Und es gibt halt Leute, die wählen ganz spezielle Perspektiven. Es gibt halt Politiker wie Herr Lauterbach, der wählt immer die schlimmstmögliche Perspektive. Ja, und es gibt halt Politiker, die wählen andere Perspektiven und bei den selbst, und das gibt es ja sogar bei den sogenannten Experten. Also das Spektrum reicht, das Seriöse würde ich jetzt sagen, reicht von Herrn Drosten auf der einen Seite bis zum Herrn Streeck auf der anderen Seite, der ja empfohlen hat, als jemand, der nun wirklich vom Fach ist, dass man den Lockdown hätte noch nicht machen müssen, sondern noch mal warten sollen, wie sich tatsächlich die Zahl der Neuinfektionen dann auf die Hospitalisationen und die Schwersterkrankten auswirkt.
Ja, dann kommt ja noch das Vorsorgeparadox ins Spiel, dass wir nicht wissen können, ob die April-Maßnahmen, wie die gewirkt haben, was passiert wäre, wenn man es nicht gemacht hätte.
Das Präventionsparadox ist ja anders. Also das ist ja mehr so eine gefühlte Geschichte. Wir wissen natürlich, dass es gewirkt hat. Man hat ja gesehen, dass die Kurve wieder runtergegangen ist. Und ich sag mal so, es gibt dann so, also da will ich dann nicht mit Björn Höcke einer Meinung sein, der sagt, das ist alles schon vorher runtergegangen, bevor der Lockdown überhaupt in Kraft trat. Es wird überall gezeigt, dass Maßnahmen wirken. Also das ist tatsächlich bewiesen. Das Präventionsparadox besagt ja eigentlich, dass es sozusagen so eine kognitive Dissonanz gibt. Dass man ja, weil die Prävention gewirkt hat, man denkt, es ist halb so wild. Aber das ist mehr eine psychologische Geschichte, das ist nicht eine erkenntnisbasierte Geschichte.
Kommen wir doch mal nochmal zu Bodo Ramelow, der ja auch eine Rolle spielt, sogar bundesweit, der ja, den hast du ja in einem Artikel als Instinktpolitiker bezeichnet, dass er nach Instinkt und nach Gefühl auch handelt. Ist das jetzt dem Wahlkampf geschuldet oder agiert er immer so?
Also ich glaube, es ist komplex. Also erstmal ist natürlich Bodo Ramelow der Mensch, Bodo Ramelow jemand, ich kenne ihn seit 20 Jahren und ich habe ihn in vielen Situationen, auch in krisenhaften Situationen, oft sehr von Emotionen getrieben erlebt. Das muss erstmal nichts Schlechtes sein, weil wenn ein Mensch Empathie hat und wenn ein Mensch mit sich ringt und zweifelt und das auch öffentlich austrägt und transparent macht, ist das an sich nichts Schlimmes, glaube ich. Das macht auch seinen Charme aus für viele Wähler. Das macht ihn authentisch. Das hat aber auf der anderen Seite die Wirkung, dass er erratisch wirkt. Ich sage jetzt nicht, dass das ist, aber er wirkt zumindest erratisch, weil er dann am Frühmorgen oder am Dienstag das sagt und am Mittwoch das andere und dann sich hinstellt und dann kommt der Trotz und sagt, nein, ich bin nur immer jeweils falsch verstanden worden, sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch. Eigentlich bin ich total konsistent in meinen Äußerungen, nur alle anderen um ihn herum, wirklich alle anderen um ihn herum, sehen das anders. Und das reflektiert er, finde ich, nicht ausreichend, um es mal vorsichtig zu formulieren, weil er hätte sich das ja ersparen können. Also warum stellt er sich am Dienstag hin vor einer Ministerpräsidentenkonferenz und erzählt, dass das Gesundheitssystem in Thüringen völlig ausreichend ist und dass er keinem zweiten Lockdown zustimmen wird? Und die Bedingung, dass da vorher die Parlamente zustimmen müssen, die hat er nicht direkt im Zusammenhang, sondern nur einen Satz später gesagt. Er hat erstmal für sich schon gesagt, dass er aus infektologischen und aus politischen Gründen es nicht für notwendig hält, einen Lockdown zu machen. Und dann hat er noch gesagt, und wenn überhaupt, dann nur mit Zustimmung des Parlaments. Also sowas richtig. Und das hat er dann danach nicht mehr so gesagt haben wollen und hat dann auf die neuen Infektionszahlen verwiesen und die dann am Mittwoch kamen. Und das Interessante ist, am Dienstag waren sie natürlich viel niedriger und am Mittwoch waren sie viel höher, aber das ist jede blöde Woche so. Montag, Dienstag sind die Zahlen niedrig und am Wochenende waren sie genauso schon so hoch wie am Mittwoch. Das heißt, und das war völlig absehbar für jeden, der nur einigermaßen Dreisatz beherrscht, dass sozusagen wir Infektionsrisikogebiet in ganz Thüringen werden im Durchschnitt in dieser Woche und oder in der vergangenen Woche. Und das hat er dann auch wieder negiert. Also ich versuche mich ja wirklich immer, wenn ich ein kritischer Mensch bin, mich in die Leute reinzuversetzen, aber das ist mir diese Woche oder letzte Woche sehr schwer gefallen.
Du hast ihn zitiert, er sagt, wenn man nur noch Corona fixiert ist, ist mir das zu wenig und es gäbe gefährlichere Krankheiten wie Pneumonie oder Blutvergiftung, die nicht in Talksendungen diskutiert werde. Was ist das? Ist das eine Übersprungshandlung gewesen oder macht er da eine Offerte an die skeptischen Menschen, die auch auf die Straße gehen oder was ist das ein taktischer Schachzug oder was war das aus seiner Sicht?
Ja, man muss erstmal gucken, faktisch, was er sagt. Also er sagt, es gibt Krankheiten in Deutschland, die fordern mehr Tote. Da hat er völlig recht. Es gibt Krankheiten, die fordern mehr Tote. Es gibt über 200.000 Krebstote jedes Jahr. Und es gibt natürlich, glaube ich, 90.000 Sepsistote und 40.000 Pneumonietote und wir haben 10.000 Corona-Tote. Also insofern kann man sagen, klar, es gibt Krankheiten, die fordern mehr Tote. Jetzt ist die Frage der Gefährlichkeit. Und da muss man doch wirklich sagen, der Vergleich, ich will jetzt nicht diesen Carlo, aber doch also Äpfel mit Birnen oder Bananen mit Melonen, weil das ist ja so, Das eine ist eine Krankheit, mit der leben wir seit vielen Jahren. Mit der Sepsis ist hochproblematisch, vor allen Dingen halt natürlich in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Das ist ein wirklich schweres Problem, Krebs mit Krebs. Ich meine, klar, also da diskutieren, da gibt es ja nun Forschung und Studien und es wird Ewigkeiten mit Medikamenten. Jetzt haben wir eine völlig neue Krankheit und es ist eine hoch ansteckende Krankheit. Es ist eine Viruskrankheit, die sich exponentiell ausbreitet und die, wenn man nicht Maßnahmen ergreift, die sozusagen diese Ausbreitung eindämmen, dazu führen werden, das hat er selber immer wieder gesagt, immer wieder ein halbes Jahr, dazu führen werden, unweigerlich, das sieht man ja auch in anderen Ländern dieser Erde, dass die Krankenhäuser dann an ihre Grenzen kommen, dass dann selektiert werden muss zwischen Patienten, die noch eine Chance haben und die, die eher keine Chance haben. Und dass man die dann beatmet und die anderen nicht beatmet, dass man die behandelt und die anderen nicht behandelt, dass man Triage machen muss. Das ist doch was völlig anderes als mit einer Krankheit, mit der wir seit vielen Jahren leben, die tragisch, also die man nie irgendwie relativieren sollte. So, und das dann so zu machen, das ist so ein bisschen, also ich würde überhaupt niemanden, der sowas sagt, bei mir in der Küche oder in einer Diskussion am Stammtisch oder ach, irgendwo mit meiner Mutter, mit meinen Freunden, würde ich sagen, du erzählst Unsinn und ich würde versuchen, darüber zu reden oder diskutieren und was weiß ich denn schon ganz genau. Nur dass ein Ministerpräsident, der seit einem halben Jahr, der am Anfang von 60.000, und die Zahl war, fand ich auch fahrlässig, die zu nennen, so in dieser Art, von 60.000 möglichen Toten in Thüringen sprach, um jetzt zu sagen, als zwar mehr als 200 gestorben sind, wer weiß, es sind nur sehr wenige, von denen sind wahrscheinlich an Corona wirklich gestorben, der Rest ist nur mit Corona gestorben, und sich auf Aussagen eines Pathologen bezieht vom März, April, eines einzelnen Pathologen, dem Herrn Püschel aus Hamburg, währenddessen es jetzt schon deutlich mehr auch internationale Studien gibt, die sagen, die auch nicht völlig belastbar sind, die auch nur auf kleinen Kohorten beruhen, aber die doch zumindest sagen, dass mehr als die Hälfte, es gibt Leute, die sagen 86%, aber ich würde jetzt immer, muss vorsichtig sein, aber doch ein großer Teil der Menschen, die Covid-19 haben, auch wirklich dran sterben. Ja, mit Vorerkrankung, ja, im hohen Alter, aber diese Debatte ist hochgradig schwierig. Ja, also ethisch, moralisch. Ja, also auch gerade in der deutschen Geschichte. Also ich muss mal aufpassen, dass man sagt, meine Alten kann man ja sterben lassen. Das ist so ein bisschen flapsig daher, das klingt dann so. Und da muss, finde ich, so sehr ich gut finde, dass Bodo Ramelow zweifelt, so sehr ich richtig finde, dass er das auch transparent macht, so muss ich wirklich sagen, er muss schon aufpassen, was er als Ministerpräsident sagt, nicht weil er nicht meine Meinung äußern darf, sondern weil er ja sonst unglaubwürdig wirkt und die Leute tatsächlich verunsichert. Und das zusätzlich zu, er sollte doch versuchen, zumindest konsistent in seinen Botschaften zu sein.
Welche Rolle sollte in dieser Debatte auch das Parlament spielen? Lässt sich das im Nachhinein noch begründen, sagen wir, diskutieren mal drüber? Ist diese Idee, das Parlament streiten, diskutieren zu lassen, eine gute oder eine selbstverständliche?
Also erst einmal ist es richtig, das Parlament zu beteiligen, weil das Parlament ist das oberste Verfassungsorgan in der Demokratie und ist der Gesetzgeber. Und eine Regierung ist der exekutive Handel, führt aus und muss sich gegenüber dem Parlament rechtfertigen. Und dass wir in einem sogenannten Notstand waren am Anfang, weil wir überhaupt nicht richtig wussten, niemand wusste richtig, deswegen waren auch Teile des Lockdowns übertrieben wahrscheinlich im Rückblick, an falschen Stellen angesetzt, das haben alle irgendwie akzeptiert für ein paar Wochen. Und dann ist es eigentlich meiner Meinung nach viel zu spät passiert, dass das Parlament wirklich ernsthaft eingebunden wurde, auch von der Regierung Ramelow. Ramelow hat zwar rhetorisch öfters mal vom Parlament gesprochen, aber tatsächlich sind auch die nachfolgenden Verordnungen nur ist das Parlament nur in die Kenntnis gesetzt worden. Und Initiativen zum Beispiel von der FDP, dass man sozusagen das Parlament stärker strukturell einbindet, weil es hat ja keine wirklichen Rechte laut Bundesinfektionsgesetz in solchen Lagen, Infektionsschutzgesetz in diesen Lagen, wurden ja weggestimmt im Landtag. Ja, das heißt also, es ist jetzt hohe Zeit, dass also auch ganz sowohl im Bundestag als auch in den Landesparlamenten klare Regelungen eingeführt werden, was das Parlament dann mitbestimmen soll und kann und darf. Jetzt in Thüringen ist es halt so, wir haben halt die Lage, die ist zwar interpretationsfähig, aber die Mehrheitsmeinung sagt schon, die Landesregierung kann eine Verordnung einfach so erlassen weiterhin. Und das Parlament sitzt dann eben daneben und kann zugucken. Jetzt ist es halt so, dass auf Grundlage dieser Lage die Regierung verspricht, das ist der aktuelle Stand, verspricht, wenn das Parlament jetzt am Dienstag einer Sondersitzung beschließen sollte, in einem Entschließungsantrag zum Beispiel, dass die, also dahingesagt, Gaststätten wieder zu öffnen haben in Thüringen, dass sie das auch umsetzt. Das muss sie nicht, also laut Thüringer Verfassung und laut der Gesetzeslage, aber sie wird es machen, das hat sie versprochen. So, das ist also eine ungewöhnliche Situation, aber das ist sozusagen eine Vertrauensgeschichte und ich glaube natürlich, dass das auch irgendwie funktionieren könnte.
Dass das Parlament beschließt, dass wir wieder Bier trinken dürfen und...
Wie das jetzt machen, weiß ich nicht, aber es nur als Beispiel. Wir könnten ja theoretisch auch beschließen, dass es verschärft wird. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen Demonstrationen auch verbieten, weil die AfD uns auf den Keks geht. Das wäre natürlich, dann kommt mir zu dem Thema, dass Frau Werner gesagt hat, wir brauchen noch eine Rechtsprüfung vorher, bevor wir das umsetzen, eine rechtsförmliche Prüfung. Ist natürlich so, selbst wenn das Landtag irgendwas beschließt, muss die Regierung erstmal gucken, ob das überhaupt mit Bundesgesetzen, dem Grundgesetz, der Verfassung und europarechtlichen Linien oder was auch immer übereinstimmt, wie es übrigens bei jedem Gesetz auch gemacht wird.
Ja. Also es bleiben natürlich interessante Zeiten und Zeiten, wo es nicht so einfache Antworten gibt. Befürchtest du trotz allem, dass wir eine stabile Demokratie sind, ein Rechtsstaat, der das alles überstehen wird, oder hast du auch manchmal Angst vor Destabilisierung?
Ja, also wenn wir in einer Zeit der diffusen und konkreten Ängste leben, dann ja jetzt. Und ich persönlich, wir haben ja vorhin angefangen damit, wie man persönlich so als Mensch ist. Ich persönlich bin schon manchmal ängstlich auch. Also ich muss sagen, also schon als Kind habe ich mich vor Waldsterben und Atomkrieg gefürchtet. Jetzt fürchte ich mich halt vor anderen Dingen. Also ich bin da schon auch empfänglich dafür, logischerweise. Ich glaube, wie viele Menschen auch. Also man macht sich halt Gedanken über sich selber, über vor allen Dingen auch über die Kinder, die man ja großzieht und in die man diese Welt hinauslässt. Wir können jetzt auch noch über den Klimawandel reden oder andere Dinge. Und natürlich darüber, was gerade in diesem Land und in dieser Welt passiert. Mit dem, was wir westliche Demokratie nennen. Ne? Dass wie dieses System, das, um mal Churchill zu paraphrasieren, ohne den schlechten System immer noch das Beste ist, ob dieses System wirklich diesen ganzen Anforderungen gewachsen ist. Ja, diesen Zweifel muss man natürlich haben, wobei wir in Deutschland ja immer sozusagen das Trauma des Nationalsozialismus vor uns haben und der Diktatur, die danach folgt in Ostdeutschland noch, aber vor allen Dingen des Nationalsozialismus und dieser Vergleich gezogen wird zu 32, 33, ne, dass sozusagen dass sich die Demokratie quasi selbst abschafft, ja, durch Wahlen, ja, und durch die Auflösung des Vertrauens in die Institutionen. Ja, und das halte ich tatsächlich, glaube ich, das ist eben unser Knacks, den wir haben. Deswegen muss man den auch mal ein bisschen wegdenken, wenn man darüber nachdenkt. Aber eine richtige Antwort kann dir darauf keiner geben.
Naja, aber der Knacks ist ja schon mal eine Antwort. Wenn man nach Amerika schaut, da könnte man auch sagen, dass die Demokratie zumindest löchrig geworden ist oder das Wahlsystem in Frage steht. Du warst auch mal in Amerika und hast dir das genauer angeschaut. Und außerdem ist es viel angenehmer, über die anderen zu reden. Wie schätzt du die Situation in Amerika ein? Wagst du da eine Prognose oder glaubst du, dass alles möglich ist?
Also, wie ist das? 2016 hatten wir ja gelernt, aber auch schon im Jahr 2000. Ich erinnere nur an die Wahl. Also, wenn wir jetzt einfach mal über die Wahl reden. Ja? Also, jetzt Donald Trump können wir kurz mal reden, aber erstmal über die Wahl. In Amerika ist bei Wahlen ja alles möglich. Also, wir haben 2000 gelernt, Herr Gore 3 Millionen Stimmen mehr hatte als George W. Bush. Ist am Ende dann aber an den 29 Wahlstimmen von Florida hing, an die wiederum an wenigen, also am Ende war es, glaube ich, eine dreistellige Zahl von Wählerstimmen hing. Das heißt also, die gesamte Wahl unter 100, über mehr als, also was weiß ich, das haben 150 Millionen Leute abgestimmt damals, keine Ahnung, hing dann an ein paar Stimmen in Florida. Und das ist dieses komische Electoral College und das ist vor allen Dingen dieses absurde System, dass jeder Staat ein eigenes Wahlsystem mehr oder weniger hat, eigene Systematiken, wie man Abwesenheitswahlen macht, wie man sich registriert, wann man noch Briefwahlen machen kann und wann nicht. Und das kulminiert ja in diesem Jahr besonders mit der Corona-Krise, weil jetzt ja schon in manchen Staaten fast so viele Leute gewählt haben wie mit Mail, mit Briefwahl und Abwesenheitswahl, also dass man sozusagen schon vorher in die Wahlkabine geht als 2016. Und es wird dann so sein, dass wahrscheinlich deutlich über die Hälfte aller Stimmen schon vorher eingegangen sind, bevor überhaupt die Wahl morgen dann stattfindet. Und das wird dann unterschiedlich ausgezählt in manchen Staaten schon vorher, in manchen nachher. Man kann dann noch fair was korrigieren. Das ist also hochgradig kompliziert. Und dann noch daneben einen Präsidenten zu haben, der sagt, ich werde mich am Wahlabend zum Sieger ausrufen, wenn ich sehe, dass ich in Wisconsin schon und Pennsylvania vorne liege oder so. Das ist egal, was jetzt die amtlichen Stellen sagen oder die Fernsehsender sagen, ist egal. Ja, das ist sozusagen ist ein Cocktail, die, also es ist wirklich für mich, also jedenfalls jener, der sich wirklich damit auch beschäftigt und der das auch alles schon erlebt hat teilweise dort und so, ist das wirklich eine Blackbox. Also das ist, die nationalen Umfragen kann man eigentlich so gut wie vergessen. Die geben einen Trend wieder, dass da Biden mit 19% vorne liegt. Ist nett, aber muss nichts heißen, weil wenn Florida und Pennsylvania und Wisconsin und was auch immer an Trump gehen am Ende des Tages, ja, dann hat es auch wieder nichts genutzt. Dann kann er vielleicht sogar 4 Millionen Stimmen mehr haben bundesweit, in dem Fall Bundes-USA-weit, und es nützt ihm trotzdem nichts. Also das ist ganz schwierig und ganz zu schweigen davon, dass natürlich alles hochgradig umstritten sein wird und dass alle versuchen werden, ihre Anwälte vorzuschicken. Die werden Legionen von Anwälten an beide Seiten haben, die aktiviert schon und stehen überall bereit. Dann genau an den Stellen, wo sie denken, dass sie, ne, es wird dann einfach noch parteiisch ausgewählt, dann die Wahlkreise, wo dann angegriffen wird. Also man kann nur eine Prognose machen, dass es mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit nicht in der Nacht zum Mittwoch schon ein Ergebnis gibt. Jedenfalls keines, was wirklich belastbar ist. Es sei denn, es passiert das, was ja ehrlich gesagt ich auch hoffe, natürlich mit aller Inbrunst, aber nicht dran glaube, aber ich hoffe es, dass es ein ganz klares Ergebnis für Biden gibt, dass es so klar ist, dass selbst Donald Trump nicht nachts rumerzählen kann, er habe gewonnen. Ja, selbst Trump nicht. Aber ich glaube, der Typ wird immer erzählen, es ist alles gefälscht. Ja.
Martin, wirst du vom Fernseher hängen und dir das anschauen? Oder wie wirst du deinen Medienkonsum gestalten, ohne nicht zu suchten oder zu versauern vor dem Bildschirm?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich nicht nachts aufbleibe. Ich hatte das natürlich überlegt, das habe ich immer so gemacht, aber beim letzten Mal war es dann so, da bin ich tatsächlich auch schon ins Bett gegangen, bevor Donald Trump gewonnen hatte, weil ich habe CNN geguckt, man guckt ja meistens dann hier, empfängt ja eigentlich nur CNN und die haben dann immer noch gesagt, Hillary Clinton könnte gewinnen und ich habe mir damals Pennsylvania immer noch genau im Netz angeguckt und habe mir gedacht, ne, das ist jetzt gelaufen und bin ins Bett gegangen und habe gedacht, und dann war es dann auch so, also und das war letztes Mal, das heißt, es hat auch schon ewig gedauert und man ist dann irgendwie früh so um 5 ins Bett gewankt und war noch nicht fertig. Und das wird diesmal noch viel schlimmer sein. Also ich glaube, wenn wir aufstehen am Mittwochmorgen, werden wir kein Ergebnis haben. Und dass ich dann kein Ergebnis habe, muss ich mir nachts angucken.
Also kannst du schlafen? Bist du jemand, der durchschlafen kann?
Ja, nee.
Ah, gut.
Also ich mache das immer so, ich sage mir dann, Donald Trump wird gewinnen und damit gehe ich dann ins Bett. Ja, so, und das ist so, das habe ich früher vor Klassenarbeiten auch gemacht. Ich habe gesagt, ich werde eh verhauen. Ja, ich gehe erstmal vom Schlimmsten aus. Insofern bin ich dann auch eigentlich so ein kleiner innerer Lauterbach. Ja.
Also.
Das ist eine autosuggestive Technik, damit man mit Dingen umgehen, besser umgehen kann. Das ist ja jetzt nicht sehr originell. Aber ich bin halt so, ne? Ich mache das dann so. Und ich denke mir erstmal jetzt, auch jetzt sage ich mir, und was ist dann, wenn Donald Trump gewinnt? Dann geht mein Leben trotzdem weiter. Ja. Und dann wird er halt 4 Jahre weiter die Institution in Amerika zerstören und wird, was er ja wirklich tut, der zerstört die ja. Also das ist Stück für Stück, immer wieder, immer weiter. Aber dann ist es eben so.
Ja. Martin, ich wünsche dir, dass deine autosuggestiven Fähigkeiten, dass sie dir helfen werden, über die Nacht und über den Tag zu kommen. Du schreibst, wer die Artikel von Martin Debes lesen will, kann das tun. Zum Beispiel in der heutigen Ausgabe der Thüringer Allgemeine. Auf der ersten Seite 2 Artikel, Leitartikel und der große gelbe Anschlag und vieles andere mehr auch zu lesen im Netz von Martin Debes. Martin, komm gut durch die Zeit, schlaf gut und bis bald mal wieder.
Ja, dir auch alles Gute und wie sagt man so schön, bleib gesund.
Danke, tschüss.
Tschüss.